Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
...12.637 Monarchs-Fans.
Haben diesen Podcast bisher gehört oder worum geht's?
Ja, Leute, erstmal herzlich willkommen zum Monarchs-Cast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Mein Name ist Erik und bei mir wieder der wundervolle Markus.
Dessen Frage wundervoll ignoriert wurde.
Ja, natürlich wurde das ignoriert. Das ist natürlich die Zuschauerzahl vom Sparkassen-Game Day letzte Woche.
Das war krass. Mega Respekt an euch alle da draußen. Es war absolut großartig, diese Lautstärke, diese Stimmung, diese Atmosphäre mitzunehmen. Wirklich, das hätte ich gern bei jedem Spiel.
Ja, und es war so viel geboten. Es gab eine Pre-Game-Show, es gab ein Halbzeit-Act. Ihr im Radio Monarchs-Stream hattet eine Pre-Game-Show gemacht für den Stream. Es gab Football für alle, dieses All-Inclusive, Football All-Inclusive von den U19 Specials-Leuten da organisiert. Es war alles dabei.
Ja, es war ein rundum gelungener Tag, definitiv. Ich muss auch für mein Gefühl, man hat irgendwie so viel Arbeit, man hat so viel Vorbereitung, da steckt so viel Zeit drin und da ist ja das, was wir hier tun und vor allen Dingen, was wir mit Radio Monarchs getan haben, noch ein kleiner Bruchteil für das, was ganz andere Leute geleistet haben. Also gerade riesen Respekt an die Männer, Frauen und alle möglichen da draußen von der Aufbau-Crew, die dort innerhalb von ein paar Stunden das Fußballstadion zu einem Football-Tempel verwandelt haben. Also wirklich, Hut ab, man kann es nicht anders sagen. Respekt. Und ja, trotzdem, worauf ich hinaus wollte, diese Zeit dann im Stadion, die war weg wie nix. Oh, plötzlich war das Spiel vorbei, man hat abgebaut und ist wieder nach Hause gefahren. Also das ging alles dann so hintereinander weg. War krass.
Ja, das ist mittlerweile echt auch ein bisschen routiniert so hinter den Kulissen. Ne? Wie der ganze, ich habe auch den Ablaufplan quasi für den Spieltag gesehen. Wie das alles durchstrukturiert ist, wirklich auf die Minute genau, wer wann was zu machen hat. So im Groben für den Ablauf. So wer unten interviewt wird vom Alex hier vorm Spiel und dann da 3 Minuten hier und dann da und dann die Cheerleader und so weiter. Also das ist alles durchgetaktet und da ist mittlerweile eine Routine drin. Und ja, wie gesagt, Hut ab, geiler Tag. Die Fans haben echt gut performt, es war super laut gewesen. Es war einfach nur geil.
Ja, definitiv. Weil du es ja schon sagtest, ne, wir mit unserer Pre-Game-Show, wir haben da so ich glaube, eine Viertelstunde, ungefähr 20 Minuten, ein bisschen versucht, die Leute, die eben nie im Stadion dabei sein konnten, ein bisschen nochmal auf das Spiel einzustimmen. Hat auch an sich ganz gut funktioniert. Wir hatten ein paar technische Probleme. Mal war das Bild weg, mal war der Ton irgendwie nie dort, wo er sein sollte. Ich hatte meine Übersetzungsprobleme.
Du musst an der Akkuratität noch arbeiten?
Ja, an der müssen wir arbeiten. Ich hätte Genauigkeit sagen sollen. Aber es war irgendwie in dem Moment. Ich habe auch, mir sagen das nicht, ich habe wohl ein bisschen Freestyle übersetzt, aber es ist wohl das rübergekommen, was rüberkommen sollte. Ja, ihr könnt es euch gerne anschauen. Radio Monarchs hat heute in die Dresden Monarchs Fangruppe und auf ihrer eigenen Seite natürlich nochmal den Link zu dem Relive dazu gepostet. Geht, wie gesagt, ich glaube so 20 Minuten ungefähr. Kann man sich mal abends gemütlich auf der Couch gucken. Ist das jetzt runtergekürzt? Ja, wir haben am Anfang dummerweise aus irgendeinem Grund vergessen, die Kamera auszuschalten. Die lief einfach noch, während die Sendung an sich schon ohne Ton war, weiter. Man konnte dann ein bisschen der Statistik-Crew beim Arbeiten zugucken. Man hat mich noch zweimal durchs Bild rennen sehen. Ja.
Genau, also bei Sportdeutschland TV kann man das sehen, ne?
Richtig, genau. Und das ist kostenlos, ganz wichtig.
Es gibt ja quasi für den Spieltag sozusagen zwei Streams bei Sportdeutschland TV. Da ist immer eben das Spiel als Stream, der halt natürlich hier Geld gekostet hat. Jetzt mittlerweile nicht mehr, ne? Da ist er dann kostenlos. Und dann der zweite Stream ist eben diese Pre-Game-Show von euch.
Genau.
Der immer kostenlos war.
Richtig. Ja, ansonsten gucken wir doch mal noch ein paar News, die jetzt schon seit der letzten Folge wieder angefallen sind. Erik, du hast ja mal kurz was rausgearbeitet, hast du mir vor der Sendung verraten.
Ja, genau. Also erstmal wollte ich kurze die Stellungnahme ist jetzt auch Quatsch, aber in der letzten Folge, wer die letzte Folge am ersten Tag, am Donnerstag schon gehört hat, da gab es einen kleinen Fehlerteufel. Da gab es ein paar Überschneidungen mit dem Ton und so weiter. Da ist mir eine Tonspur verrutscht. Da nochmal vielen Dank an Elisa, der das gleich aufgefallen ist. Die hat das zeitnah gehört und mir geschrieben und ich konnte das dann abends nochmal ein bisschen fixen. Ja, wird aber vielen gar nicht aufgefallen sein, die das erst Freitag oder so gehört haben. Aber ja, das dazu. Aber ansonsten, ja, was gibt's noch zu erzählen? Du hattest schon mal erwähnt, Markus, dass hier unser Marvin Schöner, unser zweiter Quarterback, ja, bei dieser College-Camp-Tour in den USA mit dabei ist, was ja über dieses Gridiron Imports läuft. Und da habe ich noch mal ein bisschen genauer geguckt. Zumindest Stand jetzt waren da noch ein paar weitere Spieler, die aus dem Monarchs-Kosmos kommen, mit aufgeführt. Ich hoffe, ich habe da auch keinen übersehen, aber ja, war ein bisschen Frickelei, das rauszusuchen. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass die Jungs auch noch mal genannt werden. Und zwar haben wir da den Laurenz Spreer von der Dresdner Jugend, den Anthony Tittel, der mittlerweile ja bei uns auch im Herrenteam spielt. Ja, eben Marvin Schöne. Und dann haben wir noch zwei ehemalige Monarchs-Spieler, den, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Jan Martin und Konstantin Stricker, die haben beide früher in der Monarchs-Jugend gespielt und sind jetzt mittlerweile bei den Unicorns untergekommen. Also das habe ich rausgefunden, dass die auch an dem College, an der College Camp Tour in den Staaten mit teilnehmen.
Ja, dann wünschen wir natürlich auch den jungen Männern dort viel Erfolg und viel Spaß. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Dann habt ihr es vielleicht schon gesehen, es gibt nochmal Zuwachs im GFL-Team. Die Monarchs verstärken nochmal ihre O-Line für die restliche Saison hoffentlich. Unter anderem mit der Nummer 50, Paul Jakob, kommt zu uns. Der war mal bei den Leipzig Kings aktiv und jetzt in der Vorbereitung bei den Barcelona Dragons und wird eben jetzt vermutlich schon ab dem nächsten Spiel die O-Line auch verstärken. Und aus Großbritannien kommt Henry Flatt zu uns. Der wird die Nummer 74 tragen. Da braucht jetzt aber keine Sorgen haben, dass irgendwie unsere andere Brit in der O-Line, Frank Terrell oder so, da jetzt hier einen Abflug macht. Nee, das sind alles Jungs, die eben nochmal ein bisschen tiefer reinbringen sollen, ein bisschen für die Rotation, dass man da mal ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, was durchzutauschen.
Ganz genau. Und dann würde ich auch gern nochmal den Frauen-Nationalteam, möchte auch nochmal ein bisschen Respekt gezollt werden, denn die hatten jetzt Europameisterschaftsfinale gehabt, gegen Finnland haben die gespielt. Finnland hat da 20-7 gewonnen. Sprich, die deutschen Frauen sind Vize-Europameister, was ja mal eine geile Sache ist. Und da waren auch von uns Leute dabei. Die Franzi aus unserem Frauenteam hat da mitgespielt im Damenteam. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich glaube Running Back ist er. Und auch die Janni Müller, die ja der Head Coach von den Damen ist, die war ja auch schon bei uns zu Gast gewesen. Die ist dort als Assistant Head Coach und Tight End Coach mit unterwegs.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle nochmal an unser Damenteam. Wer am fleißig den Monarchs folgt, beziehungsweise auch natürlich im Stadionheft aktuell geguckt hat, hat vielleicht schon unseren neuen wunderschönen silbernen Football gesehen.
Alter.
Die Monarchs haben jetzt in Zusammenarbeit mit dem neuen Partner Schmähscast, die übrigens nichts mit uns im Podcast zu tun haben, so eine Sonderauflage gefertigt, gießen lassen, aus Edelstahl. So ein Football. Ich glaube, jeder eingefleischte Monarchs-Fan hätte den gern auf seinem Kaminsims, Fensterbrett, Auto, was auch immer, irgendwo liegen. Gibt aber nur 10 Stück davon. Und bei zweien habt ihr die Chance, daran zu kommen. Und zwar funktioniert das wie folgt. Es wird eine Tombola geben. Die fing jetzt, glaube ich, am Wochenende schon an. Da könnt ihr Lose kaufen. Zu je 5 Euro das Los. Könnt ihr euch da quasi in den Pott, in die Tombola reinwerfen, euren Namen. Und das wird am 1. September im Rahmen des Sachsen Energy Game Days im neuen Stadion, im Heinz-Steyer-Stadion dann ausgelost, wer das Ding gewonnen hat. Und ja, die ganzen Einnahmen aus dieser Tombola kommen der Jugendarbeit der Monarchs zugute. Und jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, ihr dürft dort so viele Lose kaufen, wie ihr wollt. Wenn ihr also Bock habt, 100 Lose zu kaufen, zu je 5 Euro, dann könnt ihr das gerne tun und dann seid ihr auch 100-mal im Lospot. Dann habt ihr 100-mal die Chance, dieses Ding einmal zu gewinnen. Wenn das genug machen, haben wir auch reichlich Geld für unsere Jugend. Also kauft gerne 100 Lose, wenn ihr möchtet.
Genau, ist ja für einen guten Zweck, ne? Also gönnt mal, Leute, gönnt mal.
Ja.
Apropos gönnen, boah, jetzt habe ich auch mal so eine Vorsprache-Überleitung.
Geil, ich bin wieder ins hier.
Es gab drei ehemalige Spieler der Monarchs, denen gegönnt wurde. Und zwar für die 2024er Hall of Fame Class wurden drei Spieler ja damit in die Hall of Fame aufgenommen. Und namentlich ist das der Michael Megel, Holger Hempel, der war ja Kicker gewesen, und der Daniel Gröber. Daniel Gröber ist zum Beispiel jetzt gerade unser, ja, wie heißt das, Schatzmeister?
Kassenwort.
Ja, Schatzmeister klingt geiler.
Richtig, genau. Holger Hempel, Kollege von mir, der steht da mit fleißig an der Kamera bei uns im Royal Monarchs Team. Ja, der hat mal ein bisschen dann oben kurz seine Urkunde und seine Meißner Porzellanmünze, die sie dazu kriegen, präsentiert. Der war schon mächtig stolz darauf. Auch an die drei natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Und um jetzt mal von den News rauszukommen, herzlichen Glückwunsch auch ans gesamte Team zu einem wunderbaren 21-7 Sieg vor eben benannten 12.637 Zuschauern. Es war ein wahres Footballfest, kann man nicht anders sagen. Auch wenn das Footballfest erstmal irgendwie ein bisschen stockend für die Monarchs anfing, oder? Wie fandst du das?
Ja, kann man schon sagen. Also ich hatte auf jeden Fall so gen Anfang des Spiels das Gefühl, dass die Braunschweiger O-Line echt stark war. Die hat am Anfang zumindest ihren Quarterback echt gut verteidigt. Den Donovan Isom übrigens, der hatte letztes Jahr bei den Berlin Thunder gespielt. Nee,
vorletztes Jahr, ja.
Und
ja,
vorletztes Jahr, genau, bei den Berlin Rebels gespielt, da kennen wir den noch.
Richtig.
Und die Dresdner O-Line hat ein bisschen Probleme wiederum, weil ich hatte echt das Gefühl, dass die Braunschweiger, dass der Pass-Rush der Braunschweiger echt unterwegs war. Die haben ganz schön gedrückt.
Ja, das auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, die sind ja Donovan Isom, ne, wenn der Typ riesengroß, schwer wie sonst sowas vermutlich. Wenn
118
der,
Kilo.
118, meine Güte.
1,96 und 118 Kilo. Tackle den mal.
Also die haben ja wirklich teilweise zu dritter dran gehangen, um den irgendwie zu Boden kriegen. Beziehungsweise Dimitri Moore hat es irgendwann dann später des Tages dann mal mit einem fiesen Tiefblock versucht. Ja, sind wir wieder bei dem Punkt vom letzten Mal. Rüdiger, nicht so tief.
Aber einige, ich weiß nicht, ob du, hast du das Reel gesehen von Dimitri bei Instagram?
Ja, habe ich.
Der hat den, also der Donovan ist ja dann später im Spiel echt viel gelaufen. Und ich muss echt sagen, Respekt, also Dimitri, der hatte echt ein gutes Auge für einen Quarterback, gerade wenn der dann anfing zu laufen. Und ja, wenn der losgelaufen ist, war der immer bereit und hat den dann einmal weggetackelt. Also war oft mit dabei gewesen.
Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, was mich halt beeindruckt hat, Donovan hatte ja direkt im ersten Drive dann auch diesen 36-Yard-Run. Der hat ja ewig gedauert, ehe der mal über diese 36 Yard drüber war. Das hat ja gedauert, aber also was ja auch war, ne, die haben ja der ganze erste Drive bis zum Touchdown bestand aus dieser Single-Wing-Formation, wie die halt tatsächlich hieß. Die standen zu zweit hinterm Center, was mich total verwirrt hat, dass der Luke Meacham oder Meacham, der Wide Receiver, den wir ja auch mit announced hatten als Player to Watch, der hat die ganze Zeit den Snap-Count gemacht und geklappt, wann der Center snappen soll. Und Donovan hat aber in den meisten Fällen den Handoff gekriegt, also den Snap genommen und ist dann halt eben losgelaufen. War eigenartig anzusehen und ja, unsere D-Line hatte irgendwie erstmal ein bisschen ihre Probleme dagegen. Zu agieren. Hat ja am Ende eben auch zu besagten Touchdown für die New Yorker Lions geführt.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Und es hat dann auch ein bisschen gedauert, bis unsere Offense dann in Fahrt gekommen ist, angeführt von Brock Doman, unserem Quarterback. Weil, ja, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die Receiver, die waren echt gut gedeckt gewesen. Und Brock hatte gar nicht so viele Anspielstationen, aber der ist quirlig, der Mann. Quirlig und schnell.
Wieselig hast du das letzte Mal gesagt.
Wieselig und wuselig. Der
ja, ist, das außerdem.
Ja, der, also, wie gesagt, ich sagte ja schon, dass der Pass-Rush von Braunschweig viel Druck gemacht hat und Brock konnte oder musste da auch oft weglaufen und das hat er echt Bravuziös? Ja.
Akkuratität, sage ich dann.
Hat er gut gemacht. Da sind dann auch insgesamt im Spiel 40 Yard Rushing von Brock dabei rumgekommen und 2 Rushing Touchdowns.
Ja, da hat er ordentlich was gezaubert, auf jeden Fall. Hat auch, also man muss ja dann sagen, nachdem ein bisschen Punt dann warf auf beiden Seiten und Donovan seine Interception in die Hände von Devonnie Reed geworfen hat, konnte man ja dann endlich mal auch Punkte in Form von einem Touchdown aufs Board bringen. Ich glaube, das war schon der erste Rushing-Touchdown. Ja, genau, der erste Rushing-Touchdown war das von Brock. Flori dort sicher mit seinem PAT, der übrigens 2 Field Goals hat liegen lassen. Nach dem 2. war er auf jeden Fall kräftig angefressen. Das habe ich sogar von oben von meiner Kamera aus gesehen, dass ihn das ordentlich genervt hat, dass das so nie geht. Dass das nie seine eigenen Ansprüche sind, dort 2 Field Goals daneben zu setzen.
Und laut GFL-Stat-Seite hat Florian Zuniden sogar ein Field Goal verschossen.
Es ist total witzig, ich habe das vorhin schon gesehen, ich habe Flori das geschickt, der so, ja, ich habe ihn dann auch gefragt, wie er das eigentlich gemacht hat, weil der saß mit uns oben mit Paul Seemann zusammen als Spotter für die Defense und da habe ich ihn gefragt, ob Paul Seemann dann wenigstens auch gleich der Holder war, wenn der immer dabei war. Der hat auch gesagt, der war direkt auch der Longsnapper und der Holder, der hat beides gemacht. Ja, also das ist nach Erik Hauschild schon der 2. aus der Defense, der jetzt angeblich ein Field Goal geschossen hat. Sehr witzig.
Auf jeden Fall. Die Statistik-Crew hat es halt nur gut gemeint mit Florian.
Ah, ich denke auch. Der übrigens, by the way, kann ich sagen, schon wieder ohne Armbinde unterwegs ist. Der war ja beim letzten Spiel und beim Testspiel mit so einer Stütze um den Arm unterwegs. Ja, er hat selber zu mir gesagt, er guckt jetzt nochmal, ist noch ein bisschen im Aufbautraining, wird diese Saison auf jeden Fall auch nochmal auf dem Feld zu sehen sein. Wann genau, ist natürlich jetzt auf jeden Fall schwierig vorauszusagen. Man muss noch ein bisschen an sich arbeiten und an, dass das alles wieder flüssig läuft dann.
Genau, ja, Morgis, wen hat man noch, wer hier Touchdowns gemacht hat?
Außer Brock Doman, meinst du?
Ja, da hat man Ricky Smalling mit einem Touchdown.
Genau. Hat er einen schönen 13 Yard diesmal, apropos Ricky Smalling, der hat ja nie nur den schönen Touchdown. Diesmal hat er nie seinen Gegner mit in die Endzone genommen. Aber das ist auch so ein Ding, ne? Der Typ ist ja auch wieselig und wuselig, um das mal so zu sagen. Der hatte einen Pass quer irgendwie, so einen kleinen Screen-Pass und ist kurz nach der Ballannahme kurz weggerutscht. Und da dachten wir schon, na gut, ist er halt gleich wieder down. Aber hat sich irgendwie gefangen und dann war der Tackler da, dem konnte er ausweichen, dann ist er am nächsten Tackler ausgewichen und dann ist er irgendwie trotz alledem, nachdem er 2 ausgewichen ist, noch 13, 14 Yards nach vorne gekommen.
Ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst, das war auf eurer Seite auch an
genau,
der
Seitenlinie, ja.
Oder? Ich habe das gar nicht als Ausrutschen erkannt, ich dachte, das war irgendein krasser Move gewesen.
Ja, nee, das war direkt kurz nach dem Ballfang, dass der irgendwie kurz bloß so weggerutscht mit dem Fuß und musste sich dann kurz sammeln. Also war krass, war auf jeden Fall echt krass anzusehen und ja, natürlich wieder schöner Touchdown dort für ihn aufs Konto gezaubert.
Genau, aber ich muss sagen, also wir haben viel mit Laufspiel probiert. Ihr wisst ja, Nico Barrow habt ihr ja sicherlich bemerkt, der hat nie gespielt. Der hat eine kleinere Blessur, das ist nichts Wildes, der wird zeitnah wieder zurück sein. Haben wir uns sagen lassen und
Yassan hat seinen Job hervorragend gemacht.
Ganz genau, Yassan hat echt gut gespielt, der hat geblockt, der ist gerannt. Warte mal, wo haben wir es denn, wie viel ist er denn gerannt? Irgendwas? Ja,
eigentlich an sich nur 72 Yards, das wirkte ja mehr, aber er hat halt teilweise auch wirklich entscheidende Downs gemacht, die dann eben zu 2. und Short oder gleich zum First Down geführt haben, also ja, war sehr gut, was er da gemacht hat.
Ich habe bei David Baum bei Instagram bloß gesehen, es wird gewühlt.
das passt auf jeden Fall sehr gut dazu. Ja, später im Spiel, ne, Braunschweig kam ja schon mit einem recht dezimierten Kader an, haben sie dann eben auch Donovan Isom, der musste ganz schön einstecken. Der ist dann irgendwann raus komplett.
Ja, der hat einen dicken Pferdekuss gekriegt. Ich glaube, das war Logan Mobellini oder sowas, der den da so in die Hüfte getackelt hat sozusagen, was auch alles fair war, es war jetzt kein Foul, aber
ja,
tut halt weh. Ne?
Genau, da hat dann der Backup-Quarterback, der David Shafir übernommen. Zwischendurch, wenn Donovan mal eine Verschnaufpause brauchte oder irgendwie, der lag ja, glaube ich, 2-3 Mal am Boden und hat ein bisschen zu kämpfen. Also man muss ehrlich sagen, er wirkte nicht so fit. Ne? Man kennt ihn ja nur aus Rebels-Zeiten. Er wirkte irgendwie auch nie sonderlich fit am Game Day. Ist halt schwierig. Troy Tomlin hat es vorm Spiel gesagt. er war halt erst zu einer Trainingseinheit im Spiel bei der Mannschaft. Der hatte vorher noch die Saison in Frankreich gespielt, dort in der Elite League oder wie die dort heißt, und kam halt eben erst kurz vor knapp dazu. Das macht die Sache natürlich nicht unbedingt einfacher. Ja, und da hatte dann eben immer mal Leon Dürrmeier noch mit als, ja, sagen wir mal, dritter Quarterback ab und zu mal übernehmen dürfen.
Ja, und die Quarterbacks hatten es, also ja, ja, kann man ja sagen, die Quarterbacks, drei verschiedene Quarterbacks, die Braunschweig da hat zeigen ja, müssen, hatten es echt nie einfach, denn unsere D-Line, Junge, ja. Unsere D-Line, 4 Sacks in total.
Richtig.
Namentlich waren 1 Sack von Michael Badejo, Leonardo Mattassini hat sich eingeholt, Hauschi hat sich wieder eingeholt und Lamonte McDougal und Jonas Schultes haben sich eingeteilt. Die waren auf Jagd gewesen.
Ja, also da ging ordentlich auf jeden Fall was vorwärts. Aber auch, ne, nie zu vergessen, hier 7 Tackle for Loss insgesamt. Ja, da war ordentlich was. 2 Interceptions, die Ronnie Reed ja schon erwähnt. Logan Mobilini hat dann auch noch eine gesnappt.
Ja, also wenn sie nie gesackt wurden, haben sie in unsere Arme geworfen, gefühlt so.
Ja, das ist gut. Es war auf jeden Fall schön anzusehen, was auf Defense-Seite passiert. Auf Offense-Seite, denke ich mal, ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, alles in allem ein gelungenes Spiel, ein gelungener Spieltag. Lief nie alles rund. Und echt nochmal Respekt auch an Braunschweig, die wirklich dezimiert waren und angeschlagen hatten, viele Krankheitsfälle hatten und trotzdem ja im Prinzip nur mit 2 Touchdowns verloren haben.
Richtig. In dem Sinne dann auch herzlichen Glückwunsch an dich, Erik. Du hast unser Tippspiel gewonnen. Jetzt bist du vielleicht mal motiviert, das nächste Mal auch mitzumachen und unser Gegner nie immer Kopfschütteln zu begrüßen, wenn ich das mache.
Was habe ich getippt?
Warte, du hattest plus 20 hattest du getippt, Nico hatte plus 21 und ich hatte plus 25 und plus 14 ist ja nun ausgegangen.
Aber ich hab gesagt, es gibt eine verschossene oder eine verguckte Two-Point-Conversion. Das ist nie wahr geworden.
Ja, aber du hast ja auch dir von Nico 150 Rushing Yards und 2 Touchdowns gewünscht. Also eigentlich hast du auch nur halb gewonnen. Das muss man ja mal sagen.
Ja, die hole ich mir noch von dem.
Ja, das ist richtig. Ja, und was bleibt noch übrig? Wir haben noch eine kleine MVP-Wahl. Ja.
Oh, schwierig. Habe ich mir jetzt gar keinen Gedanken drüber gemacht.
Ich würde ja mein MVP Florian Zorniden geben für das verschossene Field-Goal. nein, alles gut. Es ist tatsächlich schwierig. Man könnte es irgendwie so in jede Teameinheit geben. Man könnte es aber auch gefühlt ganz vielen Spielern schon wieder geben. Aber ich greife es mal vorneweg. Ich glaube, du hast letzte Woche Brock gegeben. Ich gehe mal zu den Wide Receivern und ich würde es dort Ricky Smalling geben. 123 Yards, 1 Touchdown. Das ist auf jeden Fall ganz anständig, was er da auf dem Platz gezaubert hat.
Also das, ich gehe in die Defense. Also das Prunkstück dieses Spiel war definitiv unsere Defense gewesen. Die hat Braunschweig zu 7 Punkten gehalten. Und ich
Mal wieder nur 7 Punkte für den Gegner. Ja, ne? Das dritte Spiel in Folge.
Und es ist sehr ausgeglichen, sage ich mal, bei vielen Spielern. Irgendwelche Zahlen. Und deswegen gehe ich irgendwie eher einfach mit meinem Gefühl als jetzt nach Statistiken. Und ich gehe heute mal mit Dimitri Moore. Der hat 4 Tackle gemacht. Und ich glaube auch, alle 4 waren gegen Donovan Isom. Gegen den Quarterback, wenn er losgelaufen ist. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ja, so, ich glaube schon irgendwie. Und der wirkte einfach, dass der echt eine gute Übersicht hat als Linebacker. Und der hat viel Spielverständnis, der weiß, was passiert und ist dann da, wo er sein soll. Also, ich gebe es Dimitri.
Verdient, definitiv verdient. Ja, und ihr habt es ja beim letzten Mal schon mitgekriegt, beim letzten Recap haben wir ja schon ein Spieler uns auf dem Feld geschnappt. Diesmal habe ich mir nach dem Spiel gleich 3 Spieler schnappen können und habe da noch mal so ein paar Eindrücke für euch gesammelt. Unter anderem vom Namen her Philipp Most, Erik Hauschild und unseren Quarterback Brock Doman, zu dem es diesmal leider keine Übersetzung geben wird.
Ich bin hier mit unserem Defense-Liner Erik Hauschild. Ja, schönes Spiel. Am Ende vielleicht ein bisschen enger, als es hätte sein müssen. Wie war es jetzt für dich wieder hier in der großen Kulisse?
Einfach traumhaft. Also unbeschreiblich geil. Es macht einfach Spaß, hier zu spielen. Ich denke, es wird auch schöner werden, wenn wir unsere eigenen Stadien dann spielen.
Du hast ja unter anderem deine Leistung mit Krönken mal wieder mit dem Quarterback-Sack. Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. War schön anzusehen. Am Anfang hatte das so ein bisschen eure Probleme. Lag es an dem, der Unbekannten mit Quarterback? Lag es an den eigenartigen Formationen, die sie ja doch am Anfang gespielt haben? Wie habt ihr euch dann vor allen Dingen darauf einstellen können besser?
Ja, also ich denke, also dass der Quarterback neu ist, das wussten wir. Wer ist das, wussten wir. Wir kennen ja auch schon, da wir gegen Berlin Rebels bei ihnen gespielt haben. Von der Sache her, das war jetzt nicht neu. Die Formationen waren ein bisschen neu, aber insgesamt, es war einfach... Ja, ich sag mal, unsere eigene Schuld, dass wir sagen, wir haben es am Anfang nicht hingekriegt. Und über gewisse Stellschrauben, die unser Trainer gezogen hat, haben wir es dann, denke ich, aber auch später im Spiel ab dem zweiten Quarter gut in den Griff gekriegt.
Ja, das hat man dann deutlich gesehen. Dann sah es auch bei Braunschweig nicht mehr ganz so flüssig aus. Die haben ja dann, glaube ich, heute insgesamt mit 3 Quarterbacks gespielt. Was ist jetzt so vor allem das nächste Ziel, Kiel? Ab wann fängst du mit der Vorbereitung an oder geht es heute Abend erstmal feiern?
24-Stunden-Regeln, heute Abend wird gefeiert und dann wird ab Montag geht es wieder voller Fokus aufs nächste Spiel.
Dann wünsche ich dir viel Spaß heute beim Feiern und wir sehen uns in Kiel. Ach nee, zu Hause, nicht in Kiel, zu Hause.
Vielen Dank, bis dahin.
Und für die Offense habe ich mir jetzt nochmal Philipp Most geschnappt, unseren Offense-Liner nach einer D-Line. Philipp, am Anfang des Spiels sei noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Wie hat es für dich ausgesehen? War ja auch ein bisschen problematisch. Mal wieder eine unnötige Strafe vielleicht dabei. Wie ist es so für dich gewesen?
Also erstmal Hallihallo. Ich bin noch ein bisschen außer Atem, gerade vom ganzen Abklatschen und von dieser riesen Atmosphäre erstmal noch total beeindruckt. Wir sind, ich glaube, schwer reingekommen. Wir sind ja in Rückstand geraten. Dann hat es nicht so geklappt. Also ja, free and out und so. Und war frustrierend, aber irgendwie haben wir uns aufgerappelt.
Ist es vielleicht auch die Kulisse? Letztes Jahr Berlin Rebels lief nie ganz so nach Plan. Heute hier ein bisschen Startschwierigkeiten. Später seid ihr dann gut reingekommen. Müsst ihr euch tatsächlich immer wieder neu dran gewöhnen? Heute ja wieder neuer Zuschauerrekord?
Ich denke nicht. Also mich beeinflusst das nicht. Klar, es ist am Anfang imposant, wenn du hier reinrennst. Aber wenn du auf dem Feld bist, vergisst man das eigentlich. Ich glaube, wir hatten eher Probleme mit dem Rasen. Rutschig, wir sind alle schwer, nass. Aber das hatten ja die anderen auch dann im Prinzip. Aber jetzt, dass es an der Kulisse speziell gelingen hat, denke ich nicht.
Alles klar. Das nächste Spiel zu Hause gegen Kiel. Hauschi hat gesagt, 24-Stunden-Regel. Heute wird geschossen, morgen wird trainiert. Wie sieht es bei dir aus?
Was heute? Was? 24-Stunden-Regel? Heute wird geschossen. Ich esse jetzt was, gehe duschen, gehe meine Mama drücken und dann gehe ich schlafen.
Dann hast du auf jeden Fall einen spannenderen Abend. Den gönne ich dir jetzt. Ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt habe ich hier noch unseren Quarterback Brock Domann, der nun heute vor der großen Kulisse auch glänzen durfte. Hello, Brock. So you got a great game in front of this huge crowd. Is this something special for you to play in this stadium?
Super special. I mean, to be able to be in a big soccer stadium like this in front of thousands and thousands of people is super special.
You got not that start everyone expect maybe. So a three and out and the offense that now works so well. So what do you think about the start? What can we do better in the next game?
Yeah, it just comes down to execution. I think we did have a slow start, and we just have to come out firing at first. And, you know, sometimes it takes a little bit to get into a game as well. So just also being patient, understanding that we just keep coming. We're going to get them at some point. So that was also a great defense we faced. They got pressure a lot, so hats off to them. But for us, it's all about coming down to the little things, and so that's what we're going to work on this next week, is just refining that, and hopefully we have a better start next week.
Yeah, at least it works. We win the game with, I'm not sure, 21-7. So in the third quarter, you throw the interception near the end zone. Is it something you think long about on the sideline, or is it cut off and do the next play?
You got to cut off and go to the next play. Even if you throw a touchdown or an interception, if you ride the roller coaster of this game, it's not good for you. So I try to stay as neutral as possible. So after a bad play or a good play, you got to trash it and go to the next one.
Okay, thank you. Wish you all the best and see you in Kiel.
Thank you.
Thank you.
Und da sind wir nur heute mit unserem Gast hier zur ersten, ja, wie nennen wir es mal, Zwischenspielfolge. Hallo Radko, schön, dass du da bist.
Hi Radko, grüß dich.
Hallo Markus, hallo Erik, ich grüße euch. Schön, dass, ja,
schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns an einem Montagabend. Was kann man Schöneres machen? Nach so einem fulminanten Spiel.
Ich habe lange genug drauf gewartet.
Ja, du hast ja auch ein bisschen gebettelt. Wir erfüllen ja gerne Fanwünsche. Wir sind da ja nicht so.
Nah am Fan. Das ist aber auch wichtig.
Ja, also bevor wir hier ein bisschen in die Insights reingehen und uns auch vor allen Dingen noch mal kurz über das Spiel vom Wochenende mit dir unterhalten wollen, stell dich da erstmal den Leuten vor, falls es tatsächlich den einen oder anderen gibt, der nie weiß, wer du bist.
Ja, Radko Zoller, ich bin jetzt schon 36 Jahre alt, seit 2007 Teil der Monarchs-Familie, habe als Receiver bei den Monarchs gespielt und seit 2022 auch im Coaching-Staff mit dabei und ich trainiere die Receiver bei uns im Team.
Hast du deine Karriere jetzt mal sehr schnell zusammengefasst? Das finden wir gut. Das muss man ja immer nie so extrem ausschmücken. Du hast ja auch unter anderem in deiner Karriere, in deiner aktiven Karriere einen EM-Titel geholt, ne? 2010 war das richtig?
Genau. Ich hatte das große Glück, zum richtigen Zeit verletzungsfrei zu sein und dass es anscheinend ein paar Coaches gab, die was in mir gesehen hatten und dementsprechend 2010 Teil der Nationalmannschaft. Ich durfte gegen Japan spielen. Das war eine sehr spannende Geschichte. Und dann zur eigenen EM in Deutschland war ich auch im Kader und wir konnten uns im Finale dann gegen Frankreich durchsetzen und somit habe ich mir meinen Ring dann auch verdient.
Nice.
Wo ja irgendwie jeder Footballspieler so ein bisschen nachstrebt, in seiner aktiven Laufbahn irgendwie doch mal den Ring abzugreifen irgendwo.
Ja, das sagen allgemein Sportler immer, dass das die größte Ehre ist, also jetzt, wenn man deutscher Sportler ist, mit der Adler auf der Brust seinen Sport ausüben zu dürfen. Aber da muss ich gleich mal fragen, du sagst Japan, wir hatten ja zum 25-Jährigen der Monarchs, glaube ich, haben wir im Dynamo-Stadion dann mal gegen so eine japanische Mannschaft gespielt.
Genau, das war 2012 gegen die OPEC Seagulls.
Also zum 20-Jährigen sozusagen dann.
Oder so.
Zum 20-Jährigen war das, glaube ich, genau. Und ich glaube, unser Quarterback damals war Warren Smith. Und da hatten wir das Spiel gegen die OPEC Seagulls, genau. War auch witzig, weil ich den ein oder anderen Spieler und den ein oder anderen Coach von Japan, die waren auch bei der Nationalmannschaft mit dabei. Ja. Und dann sich doch auf der anderen Seite vom Teich zweimal zu treffen. War eine schöne Geschichte.
Ist ja auch vielen gar nicht so bewusst, dass die japanische Liga ist schon krass, oder? Also wir sind damals ganz schön unter die Räder gekommen bei dem Spiel, weiß ich noch.
Ja, auch das Länderspiel haben die uns auch gezeigt, wo der Hammer hängt, sage ich mal. Also wir hatten das Spiel auch verloren. An den Score kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber die XFL in Japan ist schon eine sehr, sehr gute Liga. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich alle Details, was ich mal gehört hatte oder mal wusste, war, dass es halt eher so eine semi-professionelle Liga ist, dass die meisten Teams an Firmen angegliedert sind, dass also dann die Mitarbeiter von Toshiba halt dann auch da in der Mannschaft spielen, auch in der Woche ihre 2, 3, 4 Trainingseinheiten haben. Ja, und also die Japaner sind jetzt vielleicht nicht die Größten, aber dafür sehr diszipliniert und schnell. Also das ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Die Schnelligkeit von Japan war schon was, wo wir auch mit zu kämpfen hatten, ja.
Also ich darf hier noch mal kurz reingrätschen. Ich habe nebenbei mal gesucht. Wir sind gar nicht so sehr unter die Räder gekommen. Zwar haben die Japaner, also die OPEC Seagulls, dann gewonnen, aber nur mit 29-17.
War oder habe ich das irgendwie schlimmer in Erinnerung gehabt?
Doch gar nicht so deutlich. Wie man erwartet hat, oder? Ich lese gerade noch mal drüber, aber ich hätte gedacht, am Ende, genau, ja, nee, 29-17 war das Endergebnis, okay, ne? Okay.
Ja. Genau. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass ich sogar einen Touchdown gemacht habe in dem Spiel. Und der Teammanager von den OPEC Seagulls schuldet mir auch immer noch einen Trainingsanzug, weil ich vorher aus Spaß mit ihm gewettet hatte, wenn ich einen Touchdown gegen ihn mache, dann kriege ich seinen Trainingsanzug. Das sind so richtig coole Anzüge mit alles reingestickt und OPEC Seagulls. Na, und dann war das Spiel vorbei und dann habe ich den Mann nicht mehr gesehen.
Das ist also schnell abgeheult.
Irgendwann treffe ich den nochmal. Ich erinnere den nochmal dran.
Wir können sie ja mal in der Insta-Story mit verlinken. Vielleicht hört er mal rein. Jetzt musst du das bloß noch auf Japanisch formulieren, damit er auch weiß, was er machen soll.
Das lasse ich dann doch lieber.
Wenn wir gerade noch ein bisschen in deiner Vergangenheit schwelgen, ich gucke mir hier deine Vita so an. Du warst ja auch mal 2 Jahre in Zürich zugange bei den Zürich Renegades. Wie kam es dazu?
Ja, in 2015, meinem letzten richtigen Jahr bei den Monarchs, habe ich meine Europa-Rundreise gemacht und habe in Kroatien eine Schweizerin kennengelernt. Naja, und dann Hals über Kopf dachte ich mir, es wäre eine richtig gute Idee. War es zu dem damaligen Zeitpunkt auch und bin in die Schweiz ausgewandert und war dann auch auf Jobsuche und hatte eigentlich auch mit dem aktiven Football abgeschlossen. Aber die Jobsuche gestaltete sich schwieriger, als ich dachte. Und irgendwie habe ich dann in so einer Nacht- und Nebel-Aktion, dachte ich mir, ich muss wieder in eine Footballmannschaft rein. Erstens für mich, für den Sport wieder ein bisschen was machen. Und zweitens lernst du da ja auf einen Schlag einfach deine 40, 50, 60 Leute kennen. Und das kann schon von Vorteil sein. Und habe dann in der Donnerstagnacht eine E-Mail an rookie@zürichrenegades E-Mail-Adresse geschrieben und bekam dann direkt früh um 9 hatte ich eine Antwort, dass die Renegades an dem Freitag dann schon ins Trainingslager fahren und ob ich nicht mitkommen könnte und sie wären ganz begeistert und sie würden auch für alle meine Ausgaben zahlen und da habe ich gesagt, naja, dann, ich rede kurz mit dem Chef. Hatte dann schon einen Job gefunden über meinen Trainer von den Zürich Renegades, der dann mein Kollege wurde, der Fabian. Viele Grüße gehen raus, sollte er das hören. Ein ganz feiner Mensch. Der hatte mir dann sozusagen die Verbindung zu meinem dann damaligen Job hergestellt. Ja, und habe 2 Jahre, 16 und 17, für die Renegades gespielt und in 18 noch teilweise im Coaching-Staff mit unterstützt. Genau.
Also da schon erste Coaching-Erfahrungen sozusagen gesammelt. Ja, hat sich
auch. Die habe ich schon viel früher sammeln können.
Ach so, wann hast du damit angefangen?
Ich glaube, das erste Mal Coaching war sogar schon 2007 oder 2008. Da habe ich in der Sachsen-Auswahl habe ich die Receiver trainiert. Mhm. Und habe dann auch, ich habe ja mein Studium damals bei den Dresden Monarchs auch gemacht und hatte in dem Zuge dann auch die Möglichkeit, die C-Trainer-Lizenz zu machen. Und habe dann über die Jahre eigentlich immer wieder ein bisschen im Coaching auch mich ausprobiert. Und deswegen ganz so neu war das ganze Thema für mich nicht, ne.
Jetzt mal meine Neugierde, was studiert man bei den Dresden Monarchs?
Ich habe damals Sportmanagement und Eventmarketing studiert. Das war ein duales Studium. Also ging immer 3 Monate studieren. In Riesa war das. Und 3 Monate war ich bei den Dresden Monarchs angestellt. Also ich war die ganze Zeit dort angestellt. Aber die 3 Monate, dann habe ich meine theoretischen Kenntnisse in der Praxis umsetzen können und war, Jörg war mein Chef und konnte da direkt so das Ganze, was zu einem Vereinsleben dazugehört, von A bis Z direkt von ihm lernen.
Ja. Ja, das ist ja perfekt. Das ist ja ein Match made in heaven. Wenn du spielst Football und studierst Football sozusagen, mehr oder weniger, ne?
Genau, also das war wirklich auch ein 6er im Lotto. Ich wollte eigentlich Sportwissenschaften in Leipzig studieren. Hat dann aber ganz kurzfristig dann doch nicht funktioniert und dann hing ich ein bisschen in der Luft und dann weiß ich noch, dass Jörg mich am Ende von einem Training gefragt hat, wie denn meine Bewerbungsphase läuft in Leipzig beim Studium und ich dann nur gesagt, nee, ist nichts und jetzt muss ich überlegen und dann hat er das, meinte er hat da ganz gute Kontakte an die BA Riesa und dann hatte ich auch noch Glück und bin relativ kurzfristig in den Studiengang noch reingerutscht und war dann direkt ein paar Wochen später schon in Riesa studieren und dann auch in der Folge dann bei den Monarchs arbeiten.
Perfekt. Ja, wie es der Erik schon sagt, das kann einen ja fast nie besser treffen. Ich vermute auch mal, dass das Studium hat dich ja dann auch noch ein bisschen weiter begleitet, wenn man mal so guckt. Du bist ja neben den Monarchs auch noch anderweitig tätig, unter anderem bei den Eislöwen. Das hat wahrscheinlich was mit deinem Beruf zu tun, nehme ich mal an, ne?
Ja, also mein beruflicher Werdegang ist, also da passt eigentlich kein Job zu dem vorhergehenden. Und es war mir aber, also ich habe zwischendurch zum Beispiel mal als Brunnenbohrer gearbeitet ein halbes Jahr. Also das ist komplett außerhalb der Agenda, sage ich mal. Aber das war auch, die Firma gehört meinem ehemaligen Rookie-Papa. Viele Grüße gehen raus, André. Und der hatte mir dann kurzfristig mal die Möglichkeit geschaffen, während der Corona-Zeit, wo es eh jobtechnisch alles ziemlich schwierig war, mit ein paar Euro zu verdienen. Ja, und jetzt aktuell arbeite ich bei den Dresdner Eislöwen, jetzt bald auch 2 Jahre schon. Bin da verantwortlich für Marketing und Veranstaltungen, also alle Heimspiele organisiere ich bei uns, plus alle externen Events, die wir machen und natürlich alle Veranstaltungen, die auch so rund um die Mannschaft, rund um die Fans stattfinden. Da gibt's ja dann doch schon jede Menge, sei es eine Saisoneröffnungsfeier, eine Saisonabschlussfeier, ein Meet and Greet, genau, solche Geschichten. Und halt fürs Marketing bin ich auch verantwortlich.
Also ich muss
und da hat es mir natürlich in die Karten gespielt, dass ich, bei den Dresden Monarchs da meine Erfahrung sammeln konnte und da aus dem sportlichen Bereich schon kam und Dresdner Eislöwen, Dresden Monarchs sind ja nur doch 2 gestandene Sportinstitutionen in Dresden und kennst du einen, kennst du alle, würde ich mal sagen. Also viele Verbindungen, die ich von den Dresden Monarchs noch habe, helfen mir jetzt auch bei den Dresdner Eislöwen und ja, genau, das ist alles am Ende eine große Sportfamilie und das macht schon wirklich sehr viel Spaß.
Das stimmt. Punkto Eislöwen, Nebenquest hier, Grüße an Lars an der Stelle, den kennen wir auch beide, der mit den Eislöwen viel zu tun hat.
Aber das ist so
nebenbei, ja. Genau.
Grüß dich, Lars. Dass du da bist. Ja, also ich war persönlich auch schon 2 oder 3 Mal bei den Eislöwen. Ich weiß es nicht, ich werde mit Eishockey nie warm und das liegt nie an den Temperaturen, wow, in der Halle, muss ich sagen. Nee, das ist einfach wirklich, ich habe es probiert, ich habe Probleme, den Puck zu verfolgen, das macht es nie einfacher bei der Sache. Und dann warum, wieso, weshalb die das da jetzt tun, was die da tun, nee, weiß ich nicht.
Warum die sich die Handschuhe ausziehen
und sich und die Maske runter und ist das jetzt Boxen oder nie? Und warum dürfen die das? Also ja, ich lasse mich gerne mal von dir an die Hand nehmen und mir mal den Sport nochmal erklären. Aber bisher bin ich da noch nie Fan geworden.
Ja, also ich gebe zu, vor den Dresdner Eislöwen hatte ich auch nicht wirklich viele Berührungspunkte zum Eishockey. Und ich bin da auch recht jungfräulich in die ganze Geschichte reingerutscht. Zu meinem Aufgabenfeld ist es jetzt nicht unbedingt essentiell, dass ich die Regeln verstehe. Es ist wirklich auch nicht einfach am Anfang als Ungeschulter. Mit der Zeit kommt man rein. Ich würde jetzt trotzdem nicht behaupten, dass ich ein Eishockey-Crack bin. Dafür habe ich dann doch meine Kollegen, gleich mal einen Gruß raus an Konrad, Coach Augie und Steve, Ruppi, die stehen mir da doch ab und zu schon nochmal mit Rat und Tat beiseite und helfen mir, wenn ich doch eine Frage habe, wieso das jetzt hier und was ist da los. Aber also ich glaube, wer ein Fan von Football ist, der sollte sich auf jeden Fall mit Eishockey mal auseinandersetzen. Das Schöne ist ja auch, die Football-Saison und die Eishockey-Saison, die liegen ja nicht parallel, sondern die liegen schön getrennt voneinander. Also im Winter, wenn die Monarchs nicht spielen, kann man immer schön in die Halle zu den Eislöwen kommen. Und es gibt keine schnellere Kontaktsportart, muss man ganz klar sagen. Und wenn man das einmal mit dem Puck hinbekommen hat, dann ist das wahrscheinlich ähnlich wie jemand, der das erste Mal Football schaut, der sich fragt, wieso die sich immer da auf den Haufen schmeißen und warum gibt's jetzt so viele Pausen. Dass da natürlich noch ein ganz anderer Aspekt dahinter hängt. Und ähnlich ist es beim Eishockey. Wahnsinnig faszinierend und
genau, ich muss das auch nochmal ausprobieren. Mich hat damals eben besagter Lars und meine Schwester vor, über 20 Jahren, glaube ich, auch mal mit in die Eishalle genommen. Da stand man im Fanclub letzte Reihe. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist so ein alter Fanclub.
In welchem Jahr war das?
Ach, vor 20, 25 Jahren, ich weiß es nicht.
Okay, das war dann vermutlich noch im alten Eisstadion.
Ja,
auf jeden Fall. Aber Fanclubs haben wir auch und das ist eine ganz... Ähnlich wie bei den Monarchs, ne? Ohne Fans geht ja gar nichts. Genau. Und wir haben da auch wirklich auch eine aktive Fanszene bei den Eislöwen, die auch wirklich zu eigentlich fast jedem Auswärtsspiel auch mitfahren. Und das sind dann doch auch nochmal ein paar Auswärtsfahrten mehr. Also eine Eishockeysaison hatte im letzten Jahr jetzt 52 Hauptrundenspiele. Also wirklich nur die Hauptrunde ohne Playoffs oder Playdowns. Und ja, das da Hut ab vor den Fans, die wirklich fast zu jedem Auswärtsspiel da mit dabei sind.
Ihr fahrt auch mal mit Zügen, ne? Ich war mal am Hauptbahnhof, da habt ihr gerade irgendeinen Sonderzug gepackt. Ich weiß nicht mehr, in welche Richtung das da gehen sollte. Da hatte ich dich auf jeden Fall im Gewusel gesehen schon. Und
ja, da ging es nach Krefeld.
Ja, das, wenn du das sagst.
Genau, wir versuchen, also jetzt in der Corona-Zeit war es leider nicht möglich, aber wir versuchen als als Standort zusammen mit den Fans und den Fanbeauftragten eigentlich einmal im Jahr einen Sonderzug anzubieten. Und die Tatsache, einfach mit 400 Leuten durch die Republik zu fahren, um dann vom Bahnhof in Polizeieskorte zur gegnerischen Eishalle gefahren zu werden, das ist eine Erfahrung. Und dann,
wenn wir vertiefen uns jetzt hier ganz schön ins Eishockey, aber jetzt bin ich auch mal, wie viel sind denn bei so einem Eislöwen-Heimspiel im Stadion bei euch da? Wie viele Fans?
Also ich weiß nicht, ob Steve mir jetzt, ob ich dann gleich einen, oder nicht gleich, wir sind ja nicht live, aber ob der mich dann nochmal korrigieren wird, aber ich meine, unser Zuschauerschnitt im letzten Jahr waren 3.300 oder 3.400 sogar und konnten, also im Vergleich zum Vorjahr, konnten wir den Schnitt schon deutlich steigern, über 300 Zuschauer pro Spiel mehr. Und bei 26 Heimspielen plus die Vorbereitungsspiele, plus unser Vorbereitungsturnier und dann noch die Endrundenspiele sozusagen, da kommt schon einiges zusammen. Also ja.
Krass.
Ja, also das würde ich natürlich auch bei den Monarchs mal sehr fühlen, zum Beispiel zum GFL Bowl dieses Jahr, wenn wir nach Essen fahren, einfach schön mit dem Sonderzug mit 400 Leuten nach Essen und ab geht's. Das fände ich ziemlich genial.
Genau, aber wir können ja... Naja,
wenn Jörg zuhört, dann kann ich ihm gerne die Kontakte vom Zugunternehmen weitergeben.
Ich glaube, dann kommt er bei mir vorbei und will ein bisschen Geld haben, was ich damit reinstecken soll.
Ich vermute auch, ja.
Okay, na, dann kommen wir mal zurück zum Football. Also du hast dann irgendwie 22 bist du dann wieder zu den Monarchs reingerutscht. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, die Eislöwen und die Monarchs, das überschneidet sich ja nie unbedingt die Saisons. Und da dachtest du, kannst du im Sommer ein bisschen Wide Receiver Coach im GFL-Team machen. Hast du dich genau. da angemeldet oder wurdest du angefragt oder wie kam das?
Rookie at Coach hat er geschrieben.
Genau. Nee, also gerade mit Robert Kruse und Jörg Dressler, Thomas Starnke, die ich ja wirklich seit 2007 auch gut kenne, ist ja immer irgendwie eine Verbindung da gewesen. Und ich hatte Anfang 22 hatte ich halt eine nicht ganz so schöne Phase in meinem Leben, war halt auch in stationärer Behandlung wegen Depressionen. Deswegen da auch nochmal Shoutout an alle, die sich nicht so gut fühlen. Holt euch Hilfe. Es kann alle treffen, redet miteinander. Auf jeden Fall haben wir in der Therapie, war halt ein wichtiger Punkt, der rausgekommen ist, dass ich wieder in so meine Football-Gemeinschaft rein muss. Und da das für mich in Leipzig keine Option war, wo ich ja damals noch gewohnt habe, ich da nicht so die Verbindung zu den Football-Mannschaften hatte. Also ich habe immer früher gesagt, weil ich ja bei den Leipzig Lions angefangen habe, mein Herz ist blau-gelb, aber es blutet golden. Für die Monarchs. Und deswegen, Monarchs waren immer meine Familie. Ja, und als ich dann doch den Entschluss gefasst hatte, wieder zurück nach Dresden zu wollen, bin ich einfach zu einem, ich glaube, es war ein Vorbereitungsspiel, was wir damals in der Margon Arena bei den Volleyballern auf dem Nebenplatz hatten. Und hab da kurz mit Jörg gesprochen, hab mit Robert gesprochen, muss dann natürlich auch, muss erst mal fühlen, ist denn überhaupt Bedarf da, wie stehen die dazu, dass ich jetzt zurückkommen möchte. Und ich wurde da mit ganz offenen Armen empfangen. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ob es Thomas oder Alexander war oder Alex. Die meinten, der verlorene Sohn kommt zurück. Und da habe ich mich natürlich schon sehr gefreut, dass ich da mit so offenen Armen empfangen wurde und Robert da in der Offense einfach unterstützen kann.
Ja, das ist natürlich wunderschön, aber das ist halt, ne, Football is Family, immer dabei gewesen, dann hat man auch immer wieder die Chance, irgendwie reinzukommen. Aber da sind wir gleich bei einem guten Punkt. Wie sieht denn so ein Spieltag für dich eigentlich aus? Ne? Also hast du irgendwelche Rituale oder irgendwas, was du immer machst?
Also ich muss sagen, als ich noch ein aktiver Footballer war, da hatte ich wirklich mehr so meine Rituale und wie was abzulaufen hat. Aber jetzt als Coach, wir können ja beispielhaft jetzt mal das gestrige Spiel nehmen. Oh, jetzt habe ich verraten, dass wir ja einen Montag aufnehmen.
Ach, hat der Erik wohl schon gesagt.
Wenn wir 15 Uhr spielen, dann treffen wir uns eigentlich so gegen 11.30 Uhr, 12 Uhr, treffen wir uns im Stadion. Dann gibt es erstmal die obligatorische Kaffeerunde. Normalerweise Coach Schmidt besorgt immer Kaffee für alle Coaches. Und dann sitzen wir zusammen und dann gibt es natürlich, was haben wir vielleicht schon für Beobachtung gemacht, was haben wir gesehen, welche Spieler sind beim Gegner aus dem Bus gestiegen, wer macht sich vielleicht schon draußen warm, wer hat eine lustige Anekdote gehört, man unterhält sich ja dann auch mit den anderen Coaches oder genau, da wird einfach so ein bisschen zusammengesessen und so ein bisschen in den Tag gestartet, ja, und dann also jeder Coach für sich ist natürlich dann auch nochmal vertieft und schaut, dass er seine Aufgaben, dass er da Herr der Sache ist. Zum Beispiel Coach Eric, der ja mit den Special Teams sehr viel beschäftigt ist, der geht dann durch, schaut, gab es vielleicht irgendwo nochmal eine Personalie, eine Änderung. Ja, meine Aufgabe ist es dann zum Spieltag noch, den Passcheck durchzuführen. Wir haben ja den Spielberichtsbogen mit den 50 Spielern, die zum Spieltag gedressed werden. Und für die müssen natürlich alle Spielerpässe, müssen in der richtigen Reihenfolge sein. Es muss jeder Spielerpass da sein. Ja, und dann 13 Uhr stellen sich die Jungs in Reihe und Glied auf. Und dann zusammen mit den Schiedsrichtern gehen wir einmal jeden Spieler durch. Und dann geht's gegen 13.45 Uhr ungefähr, geht's dann raus auf den Platz mit den Early Outs, also die Kicker und die Returner, Holder, die gehen als erstes raus, um sich warm zu machen. Und dann kommen die Receiver mit den Quarterbacks hinterher. Die Quarterbacks machen sich schon warm mit den Centern. Die Receiver fangen ein paar Bälle. Ja, und dann gehen wir einfach nur noch mal so ein paar Routen durch. Einfach, um die Jungs so ein bisschen in den Rhythmus zu kriegen. Naja, und dann, das, was dann auch alle dann schon mitbekommen, wenn das Stadion sich füllt, haben wir dann das richtige Warm-up, wo die Jungs sich dann erstmal alle gemeinsam warm machen und dann gehen aber auch nochmal alle Positionsgruppen zu ihren Positionscoaches. Wir machen nochmal 1, 2, 3 spezifische Drills, gehen nochmal ein paar Plays durch und dann geht es eigentlich auch schon wieder in die Kabine. Ja, und dann zum Spieltag stehe ich eigentlich dem Robert Kruse zur Seite und versuche ihn zu unterstützen in den Signalen, die wir reingeben für die einzelnen Spielzüge. Das ist natürlich manchmal schon recht viel und es sind viele Augen, die auf Robert gerichtet sind und um die ihm da auch ein bisschen zu entlasten, gebe ich auch immer noch ein paar Signale mit rein. Und dann geht es auch darum, während der Drives halt zu schauen, wie reagiert die Defense auf verschiedene Formationen, verschiedene Spielzüge von uns, dass die Informationen zusammenzuholen und dann vielleicht für den nächsten Drive den ein oder anderen Kniff zu haben, wie wir vielleicht die Defense aushebeln können, weil uns was aufgefallen ist, weil wir gesehen haben, wenn wir in der Formation rauskommen, dann stellen sie die Verteidigung hin und dann können wir sie auf jeden Fall mit einem tiefen Pass zum Beispiel schlagen oder ja. Genau. Und dann natürlich auch, wenn man Spieler einen Ball fallen lässt, also dann musst du da natürlich auch da sein. Also du kannst auf der einen Seite kannst du mit ihm meckern, kannst ihn anschreien oder ihn einfach da unterstützen. Und also im Football sagt man immer, du musst ein Kurzzeitgedächtnis haben, gerade wenn es mal nicht so lief in dem Spielzug, dann abhaken, weitermachen. Vielleicht ganz kurz mal drüber sprechen, woran es gelegen haben könnte. Aber genau, da einfach moralisch beiseite stehen.
Sei ein Goldfisch. So kurzzeitgedächtnismäßig. Na gut, da können wir ja zu dem gestrigen Spiel mal ein paar Worte verlieren. Ja, wie fandest du, wie war es denn? Atmosphäre, geil. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ey, also, Atmosphäre unglaublich. Also, ich glaube, 12.600, bisschen mehr als 12.600 Fans im Stadion. Ja.
12.637.
Sehr gut. Also, ich war ja, glaube ich, mit bei den ersten Spielen im neuen Harbi-Stadion mit dabei. Und ich müsste jetzt lügen, ich glaube, da waren es 6.000, 7.000, so in der Region. Und das war schon krass.
Ja.
Aber einfach die komplette Tribüne voll zu sehen, der K-Block gleich gefüllt und dann noch die Seite, wo auch der VIP-Bereich ist, da ja auch so voll. Es war auch so laut. Also ich habe wirklich auch Probleme gehabt, die Spielzüge über mein Headset auch weiterzugeben oder die Informationen von den anderen Coaches, die uns das übers Headset geben, zu hören, weil es wirklich so laut war. Und also so eine Wucht war überragend. Man hat es ja, glaube ich, auch gesehen. Also Braunschweig hat ja einige Fortstarts auch gehabt, die meiner Meinung nach der Lautstärke geschuldet waren. Ja, das der 12. Mann. Muss man ganz klar sagen. Das war unglaublich.
Ja, also die Fans haben auf jeden Fall.
Ansonsten. Ja, nee, mach weiter.
Also die Fans haben auf jeden Fall mächtig Gas gegeben, das ist schon richtig. Jetzt auch, wie überraschend war am Ende die Quarterback-Situation für Braunschweig von euch? Also wann wusstet ihr, dass Donovan Isom auf dem Feld stehen wird?
Ich glaube, final wussten wir es dann auch erst zum Spiel. Wir hatten natürlich in der Woche vorher, Tag 24 hatte das ja auch in einem Artikel schon genannt, und so haben wir ja auch so ein bisschen unsere Informationsquellen, hatten das schon vermutet, dass der Isom da kommt und dass das natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist als der Starting Quarterback. Und ich denke, also ich persönlich war überrascht, dass sie ihn da so im Laufspiel eingesetzt haben und ja wirklich auch die ersten Drives ja wirklich auch stupide ihre Laufspielzüge Richtung Braunschweig Bank durchgezogen haben. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendjemand was unterstelle, aber ich fand es fast ein bisschen schade, wie Braunschweig mit dem Quarterback umgegangen ist. So ein bisschen mit Ansage vor die Flinte. Nee, wie nennt man das? Da so reingeschmissen, ja. Und da ja wirklich auch, also jemand, der mal Football gespielt hat, kann das nachvollziehen.
Ja, ich verstehe, was du meinst, so im Sinne von, der muss nur ein Spiel halten ab nächste
Genau, Spiel genau. Und das war das Gefühl, was ich auch hatte. Und das fand ich dann halt auch schade. Und er ist ja auch zweimal liegen geblieben. Ich hoffe, ihm geht's gut. Er hat keine bleibenden Verletzungen.
Ja, das sah nach einem dicken Pferdefuß aus, glaube ich, dann am Ende. Also ich weiß es nie, aber so sah es aus.
Am Ende. Der Junge hat auch schon genug in seinem Leben Football gespielt. Da muss ich mir, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber es war auf jeden Fall überraschend für mich, wie sie ihren Gameplan gestaltet hatten. Da auch nochmal Respekt an den Headcoach von Braunschweig, Tomlin, der da, ja, sagen wir mal, für die ersten Drives da schon ein Konzept hatte, was funktioniert hat. Aber Martin hat da seine Defense oder unsere Defense doch sehr gut drauf eingestellt. Und nach dem ersten Touchdown konnten wir sie eigentlich schon sehr gut im Griff halten. Unsere kräftigen Jungs in der D-Line haben da sehr gut Druck gemacht. Unsere Defense hat noch zwei Picks hinten rausgeholt. Also, ja, defense-seitig ein Traum.
Heute war ja wieder, wie gesagt, wir nehmen ja Montag auf Mona Live. Da war ja vom Braunschweiger Front Office jemand zu Gast. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm. Und der hat halt natürlich auch genau diese Frage beantworten müssen, warum, wieso, weshalb Braunschweig gefühlt nur mit der halben Mannschaft da war. Die haben wohl irgendwie einen schweren Virusinfekt, den mindestens 16 Spieler betreffen. Dann sind wohl zwei noch anderweitig verletzt. Also ja, die haben momentan, wie du es schon sagst, große Not, überhaupt eine spielfähige Mannschaft auf den Platz zu stellen. Und wollten eben auch Dresden nie vor den Kopf stoßen und sagen, ja, wir können halt nie kommen, schade um euer großes Event. Weil ob wir dann nochmal die Chance gehabt hätten, das irgendwie später in der Saison durchzuführen, wäre natürlich auch fraglich gewesen.
Ja, mehr als fraglich. Da hätte genau, Dynamo also wahrscheinlich mitgesprochen.
Ja, das stimmt. Ja, wobei, Dynamo ist durch, oder?
Du, ich habe, so wie ihr keine Ahnung von Eishockey habt, habe ich keine Ahnung von Fußball und wie die Liga-Situation ist und wer wann gegen wen spielt. Bei Fußball bin ich komplett raus.
Ja, Dynamo, DFB-Pokal sind sie raus, Sachsen-Pokal haben sie gewonnen und Liga ist vorbei. Ne?
Ich glaub, richtig, die fangen, glaube ich, im September, Ende August, Anfang September geht es, glaube ich, da wieder los mit der Liga. Hätten noch ein bisschen Zeit gehabt.
Aber das habe ich gedacht, dann wird ja auch noch anders verwendet. Ja, jetzt kommt doch demnächst
mal steckt ja auch schon Monster so viel. Trucks. Ja, genau. Und es steckt ja auch schon so viel Planung drin und so. Genau, das ist natürlich verschieben keine Option. Umso schwieriger war es natürlich für Braunschweig, mit so einer angeschlagenen Truppe quasi aufzutreten. So hat man sich das natürlich von unserer Seite auch nie vorgestellt. Ich meine, nehmen wir natürlich mit den Sieg. Ich meine, wir haben nur 21-7 gewonnen. Also dafür waren sie gar nicht schlecht dann durchaus Braunschweig. Also das Spiel war nie in Gefahr, würde ich behaupten, aber die haben sich schon ordentlich gewehrt. Ich hatte so das Gefühl. Genau, das siehst du, da bist du ja der passende Interviewpartner. Ich habe mir nämlich so gedacht, also Brock Domen, unser Quarterback, der war viel unterwegs. So, ich weiß jetzt nie, das vermag ich jetzt nie irgendwie zu beurteilen, ob das jetzt irgendwie an der O-Line lag, ob halt, also der Pass-Rush von Braunschweig wirkte echt stark.
Die haben da viel Druck gemacht. Ich hatte aber auch oft das Gefühl, dass Brock ja gar nicht so richtig wusste, wohin mit dem Ball. Deine Wide Receiver, waren die denn so krass gedeckt? Hatten die Probleme, sich frei zu laufen? Oder ja, wie sind da so deine Beobachtung gewesen da diesbezüglich?
Ja, Braunschweig hat sehr viel, oder die Braunschweiger Passverteidigung hat sehr viel in der Manndeckung gearbeitet. Hm. Was es natürlich nochmal schwieriger macht, wenn du auch vorher im Training eher gegen eine Zonenverteidigung auch spielst und auch die, also meiner Meinung nach, die meisten Teams spielen eher eine Zonenverteidigung. Und Braunschweig hat da wirklich krass viel Mannverteidigung gespielt. Und ja, am Ende, man darf auch nicht vergessen, Dresden, wir hatten jetzt unser zweites Spiel.
Ja.
Wir hatten jetzt, kam aus einer Bye-Week, unser Receiver-Core, unser Quarterback, die Jungs, die kennen sich auch erst seit diesem Jahr. Also da ist ja keine Basis da, auf die man vielleicht von letzter Saison aufbauen kann. Und dementsprechend läuft da auch das Rad noch nicht ganz so rund, wie wir es uns vielleicht auch wünschen. Also Timing-Sachen sind da natürlich noch eine Sache. Mhm. Wir würden gerne insgesamt noch ein Stück schneller spielen. Aber das sind alles Sachen, die kannst du nicht von heute auf morgen erwarten und erzwingen, sondern die müssen wachsen. Und der Fahrplan für unsere Offense ist klar. Wir wissen, wo wir hin wollen. Wir haben auch gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Und dementsprechend, ja, ist natürlich von Vorteil, dass du einen Quarterback hast wie Brock, der sich aus der ein oder anderen brenzligen Situation dann doch nochmal befreien kann und dann auch nicht der langsamste ist und da uns das ein oder andere First Down und sogar zwei Touchdowns erlaufen konnte. Dementsprechend gibt uns das nur, oder beruhigt mich das in dem Sinne für die Zukunft, einfach zu wissen, dass wir da einfach gut aufgestellt sind und am Ende vielleicht auch da noch die eine extra Waffe haben, im Gegensatz zu jetzt vielleicht so einem wirklichen angestammten Pocket-Passer, wo du, so ein Tom Brady, wo du eigentlich nie willst, dass der soll werfen, aber du willst eigentlich nie, dass der losläuft.
Ja oder ein Donovan Isom.
Ja, aber der willst du auch nicht, dass der losläuft, weil wenn der losläuft, dann läuft er.
Das hat man ja gesehen, also der war ja schnell, ist ja da eine andere Definition.
Der ist halt schwer zu tackeln.
Aber ihr habt ja teilweise, also die Defense hat ja teilweise zu dritt rangehangen, um den irgendwie runterzukriegen. Also das ist ja eine laufende Schrankwand, definitiv.
Ja, laufende Schrankwand trifft es da wirklich gut. Also selten so einen großen Quarterback gesehen. Ja. Gegen den würde Steven Duncan vom letzten Jahr wahrscheinlich noch klein aussehen.
Ja, ich muss auch sagen, nach dem Abklatschen stand ich unten auf dem Feld und da lief Donovan an mir vorbei und Erik ist ja schon einen Kopf größer als ich, aber Donovan toppt das, glaube ich, nochmal um fast einen halben Kopf. Also der ist wirklich einfach riesig, der Typ.
Umso erfreuter bin ich natürlich, dass unsere Defense da eine Antwort gefunden hat, den großen Jungen im Schach zu halten.
Der ist genauso groß wie ich.
Echt, der wirkte riesig auf jeden Fall.
Natürlich,
der
wirkte riesig. Wiegt er bestimmt 40 Kilo mehr als ich, oder 30 Kilo.
Mindestens.
Genau, ja, ist schon eine Hausnummer.
Also, bleiben wir aber mal bei deinen Wide Receivern, die du ja unter deine Fittiche genommen hast. Wir haben ja nur auch dieses Jahr wieder einige Imports, A wie E-Imports auf Wide Receiver. Wie siehst du allgemein so die Chancen für deutsche Spieler? Eigentlich ist ja immer so das Ziel, das hatte auch vor der Saison Robert Kruse, ich glaube, oder Erik Heil war es, der es gesagt hat, dass wenigstens immer ein deutscher Spieler auch als Wide Receiver auf dem Platz stehen wird. Ist das generell so eure Zielsetzung oder wie sieht's da aus?
Ja, also ich würde das jetzt nicht so in Stein meißeln. Natürlich ist es schön, auch einen von den deutschen Jungs damit zu sehen. Und wir haben da auf jeden Fall mit Leon, Otto, mit den zwei neuen Receivern, die wir jetzt bei uns auch einmal aus den Flex hochgeholt haben, den Tobi Höschele und aus der U19 den Anthony Tittel. Natürlich nicht zu vergessen, Erik Seidel, Dennis Pöche und Manuel Behrens. Wir haben da schon viele gute Jungs. Aber du musst natürlich auch am Ende sagen, also es hatte jeder von den Jungs, hatte irgendwie auch jetzt in der Vorbereitung das ein oder andere Zwicken mal im Oberschenkel, war ja doch auch eine intensive Vorbereitung für die Jungs. Und da musst du einfach schauen, dass du auch gegen einen Gegner wie Braunschweig musst du deine besten vier, besten Männer auf den Platz stellen. Ne? Mhm. Und das weiß auch jeder, der Football gespielt hat. Es kann von jetzt auf gleich, von einem Spielzug zum anderen, kann sich die komplette Rotation ändern, weil sich doch der eine oder andere Receiver, der braucht eine Pause, er hat doch vielleicht eine kleinere Verletzung. Und dann muss der nächste sofort da sein. Und wir versuchen auch, unseren deutschen Jungs viel Zeit auch im Training zu geben, jetzt vielleicht auch ein bisschen vermehrt, um die auch ranzuführen, dass wir auch wirklich da adäquaten Ersatz haben. Und einem Anthony und einem Tobi Höschle, die brauchen auch einfach noch ein bisschen, die müssen noch ein bisschen Luft schnappern, aber die sind auf einem sehr guten Weg. Und Leon Otto, der ist auch letztes Jahr mit seiner schweren Verletzung, dass der jetzt schon wieder so über den Platz fliegt, ist sehr gut. Bin ich wirklich froh drüber. Den brauchen wir, ist ein wichtiger Mann. Genau. Und nur weil wir jetzt in dem Braunschweig-Spiel die vier Receiver gesehen haben, natürlich auch ein Riesenvorteil, dass wir mit Ethan einen Tight End haben, den du auch auf Slot-Receiver spielen lassen kannst. Mhm. Dementsprechend, wir sind eine große Unit. Ich glaube, da ist auch keiner, der irgendwie einem das vorhält oder nicht gönnt oder wie auch immer. Jeder wird seine Spielzeit dieses Jahr bekommen. Jeder, der natürlich auch die Trainingsintensität zeigt und die Beteiligung hat und da ist. Genau.
Mir gefallen doch ehrlich gesagt die Import-Jungs echt gut bisher. Wiki hat ja auch jetzt in dem Spiel über 120 Yards gehabt. Jordy ist total flink, wuselig. Ethan musste erstmal irgendwie tackeln können. Und bei Max Crazy Ansko ist mir zum Beispiel eine Szene aufgefallen, da habe ich, ich weiß gar nicht, da ging, glaube ich, ein kurzer Pass an Jordy oder an Ethan, weiß ich gar nicht mehr, nach rechts raus und Max hatte ein, ich weiß nicht, ob das ein Linebacker war, aber irgendein Hühnen hat er einfach weggeblockt. Also das ist ja quasi, na, wenn du jetzt den Ball nie kriegst als Receiver, ist dein Job blocken. Den Weg frei blocken für die anderen. Und da habe ich gesehen, wie der kleine zarte Max im Verhältnis zumindest zu dem Braunschweiger Spieler, den dort einfach festgenagelt hat. Da war schon ein Spiel beeindruckt gewesen. Also das ist gehört, ja. muss man auch können.
Genau. Wir legen da auch als Coaching-Staff viel Wert drauf, dass neben dem Offensichtlichen, was ein Receiver können muss, Routen laufen, Bälle fangen, Touchdowns machen, dass sie natürlich auch gute Blocker sind. Und es wird eigentlich auch in fast jeder Trainingseinheit wird das trainiert. Und Yassan oder Nico hätten keine großen Läufe, wenn da nicht außen bei den Receivern der ein oder andere seinen Block gemacht hat. Und gerade da wir ja auch bekannt dafür sind, den ein oder anderen Screen zu spielen, wirklich einen kurzen Pass auf den Receiver, müssen da die Blocks einfach kommen. Und ich bin da auch froh, dass die Jungs das so gut machen. Und genau.
Genau, das gilt natürlich genauso auch für die Wildcats, weil du gerade Yassan und Nico sagst, die müssen, wenn es ein Passspielzug gibt, müssen die und die mit draufstellen, dann müssen die natürlich auch blocken. Ne?
Genau, oder sie gehen selber auch auf Route, aber sobald der Ball in der Luft ist, ne, muss da auch wirklich schnell umgeschaltet werden und sich der nächste Mann gesucht werden, weil es kann halt auch, wenn du deinen Block verpasst, kann es halt auch wirklich mal dolle wehtun, wenn da von der Seite einer kommt.
Aber das passiert halt beim Blocken, was Yassan geschafft hat, beim Facemask angesetzt. Und naja, Yassan ist ja nun mal nie der Größte. Und dann kommt so ein etwas großgewachsener D-Liner an. Man hat schön in der Wiederholung bei uns im Stream gesehen, wie Yassan wirklich den Arm einmal fast ganz hoch nimmt und dem jungen Mann am Gesichtgitter zieht, weil er dort irgendwie halt zugefasst hat. Ja, ich glaube,
erstmal eine Duftmarke setzen.
Ja, ich glaube, er wollte dort auch eigentlich ans Schulterpad oder sowas, aber er hat halt das Gesichtgitter gegriffen. Und das war, aber es sah halt gut aus, wie der kleine Yassan dem durchaus fast anderthalb Köpfe größeren D-Liner dort ins Gesichtgitter greift. Naja.
Ja. Sowas passiert, sowas gehört dazu. Klar. Ich lege da meine Hand ins Feuer, dass Yassan das auf jeden Fall nicht mit Absicht gemacht hat. Und es passiert. Hauptsache, alle bleiben gesund. Die Strafe, die nimmt man, die muss man dann nehmen. Aber da kommt dann wieder das Kurzzeitgedächtnis. Abschalten, weitermachen. Nächster Spielzug.
Wenn wir jetzt nochmal kurz einen Rückblick auf letzte Saison werfen, was uns ja auch dieses Jahr, oder ein Spieler wird uns ja dieses Jahr wieder begegnen, haben wir jetzt auch gesehen, Tommy Wilson ist nach Potsdam gewechselt. Eigentlich soll es ja für ihn auch in die ELF nach Mailand, glaube ich, gehen. Das ist aus irgendwelchen Gründen auch nicht geworden. Jetzt ist er in Potsdam. Wie ist das so für dich jetzt zu sehen? Weil der Junge war ja auch eine wirkliche Erscheinung letztes Jahr. Jetzt weil gerade bei Potsdam, bei so einem sowieso schon starken Gegner?
Ja, also ich bin persönlich auch im Austausch gewesen und auch immer noch mit Tommy. Ich werde da jetzt aber aus Respekt ihm gegenüber, werde ich jetzt nicht so sehr auf die Gründe eingehen, warum er jetzt in Potsdam ist. Ich wünsche ihm persönlich alles Gute. Natürlich hätte es irgendwie eine Möglichkeit gegeben, ihn vielleicht nach Dresden zu so holen, dann hätte mich das natürlich gefreut. Erstens, wir haben einen guten Receiver bei uns in der Mannschaft und müssen nicht gegen einen guten Receiver in einer anderen Mannschaft spielen. Mhm. Jetzt ist er in Potsdam. Es ist, wie es ist. Potsdam ist ein überragendes Programm. Also die sind nicht aus Spaß letztes Jahr Deutscher Meister geworden. Da müssen schon einige Sachen richtig laufen. Und ich kann das völlig nachvollziehen, dass Tommy sich für Potsdam entschieden hat. Und wie gesagt, Martin muss sich was einfallen lassen und unsere Defense. Aber am Ende, Potsdam hat aktuell auch schon einen sehr guten Receiver-Squad auf dem Feld und die können jetzt nicht einfach einen 12. Mann mit aufs Feld stellen. Deswegen, wenn Tommy draufkommt, muss ein anderer dafür runter. Und am Ende, wenn wir Deutscher Meister werden wollen, dann müssen wir jedes Team mit den besten Männern schlagen und dazu gehört auch Potsdam mit einem Tommy. Deswegen, ja.
Ist es am Ende vielleicht sogar ein Vorteil, jetzt gegen Tommy Wilson zu spielen für die Defense, weil man hat ihn ja dann doch schon öfters mal im Training gesehen und kennt vielleicht so ein paar Arten von ihm?
Ja, das auf jeden Fall. Aber da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus, dass Tommy Wilson schon ein sehr schneller Spieler ist. Also ich glaube, da gibt's nicht viele in der Liga, die ihm das Wasser reichen können. Und nur weil ich 5-mal im Training gesehen habe, wie er an mir vorbeiläuft, werde ich nicht im 6. Mal wissen, wie ich das stoppen soll. Aber dafür bin ich auch kein Defense-Coordinator. Dafür habe ich Martin. Der wird sich da schon was überlegen. Und wir haben ja auch den ein oder anderen Flinken in der Defense bei uns. Deswegen, ich mache mir da keine zu großen Sorgen. Zumal, wie gesagt, ein Tommy mehr oder weniger, also die haben einen sehr guten Squad aktuell schon und wenn sie einen Tommy reinholen, müssen sie dafür jemand anderen rausstellen und am Ende ist es trotzdem 11 gegen 11 und alle kochen sie mit Wasser.
Das ist richtig. Naja, also ich denke, wir sind auf der Wide Receiver Position schon ganz gut aufgestellt dieses Jahr. Ja, um so langsam gen Ende zu kommen, hätten wir gern noch die Frage an dich, was ist denn so, ja, was gibt's denn für Spiele oder Erlebnisse in deiner Monarchs-Karriere, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind, die du einfach nie missen magst?
Ja, wenn wir vielleicht so chronologisch ein bisschen durchgehen, also 2007, wo wir ja in der Relegation waren, gegen Hamburg, ich bin mir jetzt nicht sicher, Hamburg Eagles, Hamburg Huskies, Hamburg Blue Devil, nee. Die wollten ja aufsteigen. Ich weiß nicht. Ein Hamburger Team war es auf jeden Fall. Da in Hamburg dann im letzten Spiel den Klassenerhalt zu schaffen, das war einfach überragend. Es war auch mein erstes Footballjahr. Viele Ups and Downs, viele großartige Mitspieler auch kennengelernt. Ja. Dann natürlich 2010, das komplette Jahr eigentlich. Das Spiel gegen mit der Nationalmannschaft, das Spiel gegen Japan, dann die komplette Europameisterschaft, ist natürlich was ich nie vergessen werde. Werde ich so schnell werde ich nicht mehr für irgendeine Nationalmannschaft in irgendeiner Disziplin auflaufen. Deswegen, das war schon überragend. 2012, das Spiel gegen die OBX Seagulls, wir hatten es schon genannt. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist ein Spiel aus 2015, wo wir in Braunschweig kurz vor knapp im 4. Versuch noch den Touchdown gemacht haben. Und wir Braunschweig da, glaube ich, die waren für anderthalb oder zwei Jahre waren die ungeschlagen in Braunschweig. Und ich hatte das Glück, den Game-Winning-Touchdown zu fangen. Und das war einfach
und die Serie zu beenden.
Ja.
Nice.
Die Serie zu beenden, in Braunschweig zu gewinnen, ist eh immer schön. Und ja, das ist einfach. Damals, meine große Knieverletzung 2011 hatte ich auch in Braunschweig. Deswegen, da kam so vieles zusammen in diesem Jahr, dann auch 15, dann nochmal in Braunschweig, da das I-Tüpfchen zu setzen. Das war, ja, ansonsten natürlich gestern 12.600 Leute. Vor so vielen Leuten spielen wir nicht so oft. Das war natürlich auch ein Highlight, was ich so schnell nicht vergessen werde.
Geil. Der Vollständigkeit halber kurz, ich habe es nochmal gegoogelt, 2007 gegen die Hamburg Eagles und dieses Relegationsspiel war 47-37, also relativ knapp für uns ausgegangen.
Ja, die haben uns auch einiges abverlangt. Wir haben auch, glaube ich, im Hinspiel nur mit einem Touchdown oder zwei Touchdown Vorsprung gewonnen. Also da war noch gar nichts in Sack und Tüten. Und umso erfreulicher, dass wir es natürlich dann hinten ausgeschafft haben.
Sehr schön. Dann können wir das gerne heute hier so beenden mit deinen schönen Erinnerungen an früher. Radko, wir bedanken uns herzlich, dass du heute unser Gast warst. Und ja, wir hoffen natürlich, ihr da draußen habt wieder fleißig zugehört, jetzt, wo wir uns entschieden haben, jede Woche zu kommen und nicht immer bloß vom Game Day. Deswegen können wir euch auch sagen, nächste Woche geht es schon weiter. Diesmal wieder mit einem Gast aus Kiel vom kommenden Gegner. Wer es ist, lasst euch überraschen. Und hört nächste Woche wieder rein und denkt vor allen Dingen dran, ganz wichtig, macht bei unserem Gewinnspiel mit. Das läuft noch bis zum 4.6. Und in diesem Sinne können wir jetzt Feierabend machen für heute. Oder Erik, möchtest du noch was sagen?
Nö, ich bin durch. Ich würde eher sagen nochmal, danke Radko, dass du dabei warst heute. Und ja, dir ganz einfach, dir gebühren die letzten Worte. Könntest du jemanden grüßen, whatever?
Ach, ich, in dem Sinne, ich grüße alle, die mich kennen. Alle Monarchs-Fans draußen, in dem Zuge auch alle Eislöwen-Fans, am Ende sind wir eine große Familie und da können alle von profitieren, wenn ein paar Monarchs in Eislöwen zugucken gehen und andersrum. Nein. Und ansonsten, ach ja, mein Sohn grüße ich, Carly. Ansonsten alles gut. Danke.
Na dann, macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao.